SRF 2 Kultur.
Ich bin Junggeselle, ich bin Junggeselle, ruft dieser Mann, der auf einer Straße seine kleine Kuhherde vor sich hertreibt. Wir sind in Mulhapar. Das ist ein Dorf im nördlichen Punjab in Pakistan. Mulhapar heißt auch der Dokumentarfilm, um den es in der nächsten halben Stunde hier in der Sendung Reflexe auf SRF 2 Kultur geht. Gedreht hat ihn Paolo Poloni. Mein Name ist Brigitte Hering. Und das hier sind noch einmal Eindrücke aus dem Dorf Mulhapar in Pakistan, wie sie Paolo Poloni in seinem Film eingefangen hat. Paolo Poloni, Sie haben einen Film gedreht mit dem Titel Mulhapar. Das ist ein Dorf in Pakistan. Sie haben einmal über Ihren Film gesagt, es geht um ein Dorf, das vielleicht überall auf der Welt stehen könnte. Warum ist es dann doch Pakistan geworden?
Es hat sich so ergeben. Das tönt jetzt wirklich, ich weiß, das tönt so komisch, wenn ich sage, es hat sich ergeben. Aber also meine Filmprojekte, meine Filme, sie ergeben sich. Ich gehe nicht von einer Idee aus, von einer Theorie aus, sondern sie entstehen aus meinem Leben, aus den Kontakten zu Menschen, die ich habe, und dann ergibt sich das. Und zufälligerweise bei meinem letzten Film, der in einem Restaurant spielte, habe ich den Pizzaiolo kennengelernt. Ich habe die Leute da gefilmt in der Pizzeria. Und der Pizzaiolo ist aus Pakistan und er hat mir von diesem Dorf erzählt. Und dann haben wir einmal entschieden, gehen wir hin. Da bin ich losgegangen mit ihm, ohne eigentlich an einen Film zu denken. Ich bin neugierig. Aber ich habe die Kamera mitgenommen und dann hat sich das eben so ergeben. Darum Pakistan. Also ich habe nicht Pakistan gewählt, weil ich dachte, das ist jetzt ein interessantes Land in einem West-Ost-Konflikt, Islam, nichts. Also kein Überbau, sondern aus meinem Alltag raus, im Quartier, bin ich in dieses Land gekommen.
Da haben Sie einen sehr, für meine Augen sehr strukturierten Film über dieses Dorf in Pakistan gedreht, haben es in Kapitel unterteilt und haben mir fern von all diesen Geschichten eines radikalisierten islamischen Landes, von Al-Qaida-Trainingscamps und so, das ist ganz, ganz weit weg in Ihrem Film. Und er erzählt eben, vielleicht gerade weil Sie so zufällig in einem Dorf gelandet sind, eine ganz andere Geschichte. Ich nehme mal an, das ist dann doch auch Absicht gewesen, Pakistans Alltag zu zeigen.
Ja, also ich war dann im Dorf und ich bin ja nicht ganz unbedarft, ich weiß, was so in der Welt läuft. Wobei, ich habe kein Buch gelesen über Pakistan. Ich habe mich überhaupt nicht speziell noch irgendwie beschäftigt damit. Aber ich war in diesem Dorf und natürlich schwingt dann das mit, die Diskrepanz zwischen dem, was du siehst im Alltag mit den Leuten und den Schlagzeilen der News in den Zeitungen und überall. Das ist eine Diskrepanz und das muss man auch erfahren, dass die Schlagzeilen ist nicht das Leben, oder? Aber das Leben, das ich gesehen habe im Dorf, das habe ich versucht, so wahrheitsgetreu wie möglich zu strukturieren, zu erzählen. Und es ist mir bewusst, dass die Leute sagen können, ist das jetzt Pakistan? Pakistan ist doch Gewalt und auch alles. Aber es sind 200 Millionen, Und da gibt es verschiedene Realitäten. Und je näher man hinschaut, überall, umso komplizierter wird es. Es wird kompliziert, wenn man genau hinschaut. Wenn man nicht genau hinschaut, kann man alles über einen Leisten schlagen, dann kann man die Welt kategorisieren, katalogisieren, so wie man will, wie man sich das einteilen will. Und dann geht es immer auf. Aber wenn man hinschaut, dann wird alles viel komplexer.
Sie zeigen ein soziales Gefüge, das erschließt sich dann so langsam, wenn Sie das erzählen. Und es wird dann irgendwann klar, da gibt es ziemlich festgeschriebene Verhältnisse, aber sie sind eben nicht so schwarz-weiß, wie man das denkt. Sie zeigen reiche Muslime, sie zeigen arme Christen, eine christliche Gemeinschaft, die da lebt, aber sie zeigen auch arme Muslime. Und im Zentrum stehen zwei Mädchen. Ich habe mir dann gedacht, das ist eigentlich ein Geschenk als Filmemacher, wenn man zwei solche Protagonistinnen hat. Eine ist eine arme Muslima, die andere eine arme Christin. Und die sind dickstens befreundet. Haben Sie solche Protagonistinnen gesucht, als Sie da in dieses Dorf gekommen sind, oder sind Ihnen einfach vor die Kamera gelaufen?
Die sind mir vor die Kamera gelaufen. Und du bist in einem Dorf, du hast viele neue Eindrücke, es ist ein Chaos von Impressionen und Eindrücken, dann musst du deine Eindrücke ordnen. Und ein Film, das Spannende am Film oder auch am Schreiben, einfach am, ist das Erzählen, ist das in eine Form bringen des Chaos. Also das ist das, was mir eigentlich am meisten Vergnügen bereitet. Ich habe keine Mission, ich will nichts erzählen über Pakistan ganz allgemein, sondern ich will diese Sachen, die ich persönlich erlebt habe und die Gegensätze, die ich erlebt habe und die Widersprüche und die Leute in einen narrativen Fluss bringen. Das macht mir Vergnügen, dass es aufgeht. Zum Beispiel die Marwi, die Muslima, die war einfach auf einem Dach. Und ich habe gefilmt irgendwas, vielleicht einen Büffel, und habe dieses Mädchen gesehen, dieses wunderschöne Mädchen, das rumtanzte und wie wild. Und dann habe ich sofort gedacht, dieses Mädchen muss im Film sein, oder?
Sie unterteilen Ihren Film in Kapitel mit Überschriften. Die sind immer sehr spannend, weil man so ein bisschen denkt, jetzt weiß man, was kommt, aber dann doch nicht. Und eine, da bin ich gerade drauf gestoßen, heißt Die Ordnung der Dinge. Und es gibt den französischen Soziologen Michel Foucault und wenn man sein Werk kennt, dann fällt einem sofort ein, dass sein Hauptwerk auch so heißt. Der ist ein Soziologe, sagt, man muss das Wissen über Lebewesen, über die Gesetze der Sprache und über ökonomische Zusammenhänge zusammentragen. Das machen Sie in Ihren Filmen ja auch. Also ich denke jetzt an die letzten beiden. Einmal waren Sie auch weit weg in Thessaloniki im Film Salonika, einmal ganz nah in der Pizzeria im Film Der Italiener. Sind Sie ein soziologischer Filmemacher?
Ja, vielleicht bin ich ja schon. Ich glaube, es ist meine marxistische Vergangenheit, die mich einholt. Und es war schon prägend, die Welt so zu schauen. Aber ich habe dann Jahrzehnte versucht, mich von dieser strikten Weltanschauung auch zu lösen. Also es ist ein Kampf gewesen, glaube ich, zwischen einer vielleicht mehr Weltbetrachtung, soziologisch oder ideologisch natürlich, und dann immer mehr mit der Versuch, narrativ die Welt zu erzählen und auch vielleicht lyrisch vielleicht. Es ist ein Kampf zwischen einer soziologischen Realitätsbetrachtung, also mich interessiert die Welt und die Realität, aber dann versuche ich das zu verfremden oder lyrisch zu erzählen in einer Atmosphäre, sodass vielleicht soziologische, soziale Zusammenhänge, politische sogar, ersichtlich sind, aber irgendwo halt trotzdem die Existenz oder das Existenzielle, das Kreatürliche vielleicht sogar, oder? Die Ordnung der Dinge, ein Zitat von Foucault aus diesem Buch, wo er ein Borges-Zitat zitiert, von Jorge Luis Borges. Er sagt, laut einer chinesischen Enzyklopädie ist die Welt, teilt die Welt unter in, und dann kommt eine Katalogisierung der Welt über die Tiere, ganz abstrus ist, also Hunde, die davonrennen, Hunde mit einem, also er ordnet die Welt nach Kriterien, die vollkommen surreal sind. Und das kann man ja, man kann die Welt so betrachten und einordnen, wie man will. Und manchmal ist es gut, dass eine festgefügte Ordnung, Weltbetrachtung, ein bisschen an der gerüttelt wird. Und zum Beispiel jetzt bei Pakistan, es gibt so eine gängige Idee davon, von einem Land. Und dieser kleine Film in diesem kleinen Dorf mit diesen alltäglichen Geschichten rüttelt vielleicht ein bisschen an dieser starren Ordnung. Und okay, dann ist es gut. Also viel mehr kann man nicht machen mit einem Film. Also.
Der Film rüttelt ein bisschen an den Vorstellungen. Da gibt es zum Beispiel ein Weihnachtsfest von Christen im Dorf, das mir ja eigentlich vertraut sein sollte, weil ich feiere auch Weihnachten als Christin. Und das ist mir total fremd, wie die da Weihnachten feiern.
Ich muss mich jetzt ein bisschen daran erinnern, wie das auf mich gewirkt hat. Ich habe mich in der Kirche der Christen im Dorf, wie soll ich sagen, einige Symbole kennt man ja. Also man fühlt sich ein bisschen daheim, mehr daheim als in der Moschee, als italienischer Katholik. Und bestimmte liturgische Abläufe, die erkennst du wieder, auch wenn du Urdu nicht verstehst. Du siehst, aha, jetzt kommt das, jetzt kommt die Eucharistie, dann siehst du es. Also da, das war so ein bisschen wohltuend, wie zu Hause zu sein, oder? In diesem fremden Land. Aber prinzipiell ist es schon so, dass zwischen der Kultur der Christen und der Kultur der Muslime keine Unterschiede hat. Doch. Weder in der Kleidung, noch Familie, noch Mann-Frau-Beziehung. Es hat, im Film weiß man manchmal nicht, was sind Christen und was sind Muslime. Und wenn du ins Dorf spazieren gehst, weißt du das auch nicht. Also die Frauen sind manchmal bedeckt, manchmal nicht bedeckt im Dorf, sogar also im Dorf, wenn sie sich geschützt fühlen. Sie sind genau gleich angezogen. Also die prinzipielle Kultur ist sehr ähnlich. Die Alltagskultur und auch die Familienbeziehungen und die Kinderbeziehungen, all diese Geschichten sind sehr ähnlich. Also speziell jetzt in diesem Dorf, aber nein, speziell in Pakistan, die Christen sind Underdogs. Pakistan. Das war natürlich auch eine radikale Umkehr, oder, zu unserer Erfahrung hier. Die Muslime kommen aus Tunesien und Sudan und sie sind hier die Straßenputzer und die Kellner. Und die sieht man gar nicht mal Kellner, sie sind in der Küche und man sieht sie gar nicht. Und die Muslime hier. Und da sind die Straßenkehrer die Christen. Also das ist schon, das befremdet also auch mich als, sagen wir mal, ganz unvoreingenommene Person. Es ist schon interessant zu sehen, die Christen sind wirklich die Underdogs. Sie kehren die Straßen, traditionellerweise. Das ist ihre Funktion. Sie haben kein Land, sie sind keine Besitzer. Und das zeigt der Film vielleicht auch so, oder das wollte ich formen. Ich wollte formen, dass die Unterschiede vielleicht nicht Muslim-Christen sind, sondern oben, unten, ganz einfach. Dass das vielleicht die prägende Unterschiede sind. Vielleicht eben wieder die soziologischen vor den religiösen. Oder? Die großen Unterschiede sind zwischen den guten Familien, den Landbesitzern und den Landlosen. Der Film will nicht suggerieren, in Pakistan ist Friede, Freude, Eierkuchen. Also ich glaube, die Situation kann manchmal kippen. Also das Eis auch dieser Zivilisation ist fragil und brüchig. Und das habe ich versucht, im Film auch zu erzählen. Es gibt, jetzt in diesem Dorf ist nichts passiert, oder? Aber es ist möglich, dass in einem anderen Dorf Übergriffe stattfinden. Das ist möglich und denkbar. Vielleicht entsteht ein Konflikt in einem Dorf zwischen einem Christ und einem Muslim wegen einem Cricket-Match, der nichts mit Religion zu tun hat, aber dann diesen Mantel bekommen könnte.
Sie sagen, es ist nichts passiert. Es passieren ja schon Sachen, aber nicht so ethnische Konflikte. Nein. Die brechen nicht aus, aber die sind immer ein bisschen, je länger der Film dauert, desto mehr spürt man, die sind zwar freundlich miteinander, es funktioniert, aber es ist fragil, wie Sie es gesagt haben. Es passiert ja aber doch was. Es gibt einen Kriminalfall auch.
Ja, das stimmt. Da war, also eben, ja, das war ja schrecklich. Ich war in diesem Dorf angekommen, das war 3 Wochen, nachdem ich da war. Und ich war im Paradies zuerst. Das Wetter war wunderschön, so winterlich warm. Das Licht, das genieße ich vollkommen. Nur Reis und Dahl, sonst nichts zu essen. Also wirklich, ich habe mich unglaublich wohl gefühlt. Die Leute waren alle nett. Ich war neu. Der Gast am Anfang ist der König. Am Anfang. Und dann plötzlich diese Nachricht, dass im Dorf, in diesem Dorf, das ich unterdessen schon kannte und die Leute, dass eine Witwe ermordet worden ist. Und das muss ich sagen, das war die Vertreibung aus dem Paradies, oder? Und das hat mich schon geschockt. Das konnte ich im Film halt nur so erzählen, wie ich es erzählt habe. Also ich hätte zum Ort gehen können und das filmen, aber dann hätte es Probleme. Also das konnte physisch, ich war da, ich hätte mich einmischen können, aber das war ein No-Go, das kann man nicht. Die Familien, das explodiert. Darum soll ich sagen, ich konnte das so ein bisschen von, die Leute sprechen über den Mord und das konnte ich einfangen. Und das hat mich dann schließlich im Film schon gewollt, dass diese Note da ist. In einem kleinen Dorf wird eine Witwe ermordet und jemand sagt, die Familie wird das unter den Tisch werfen, es geht um Geld und so. so, dass das ein bisschen zum Klima beiträgt, oder? Nicht, das ist nicht das Paradies. Und dann ist der Umgang mit Tieren und untereinander ziemlich schraff und ziemlich so rüde und ziemlich, ja, auch grausam, oder? Sieht man auch. Das soll schon hinweisen, dass eben dass das eine archaische Gesellschaft ist, die ich kenne aus Süditalien, 70er, 80er Jahre. Diese archaische Verhältnisse, die hast du auch in der Schweiz vor 40 Jahren, 30, 40 Jahren noch gesehen. Auch diese Dorfstrukturen übrigens. Darum vielleicht das Dorf überall. Ich habe vielleicht mehr die Ähnlichkeiten herausstreichen wollen als die Exotik.
Also insofern erfahren wir zwar einiges auf der einen Seite über ein Land, wo wir vieles nur aus Schlagzeilen und Schwarz-Weiß-Zuschreibungen kennen. Wir kommen nach Pakistan und erfahren sehr viel über Strukturen. Und andererseits, wie Sie sagen, ist es dann doch wieder ein eher universeller Film über menschliche Strukturen auch. Wobei es gibt schon, Sie sagen, es ist nicht so exotisch, aber es gibt diese schrillen exotischen Momente, die natürlich auch eine Geschichte geben. Also da kommen noch so schräge Transvestiten ins Dorf und mischen das Dorf aus.
Es gibt eine Realität und die ist manchmal widersprüchlich und schrill. Und die Leute, die den Subkontinent Indien und Pakistan ein bisschen kennen, die wissen, es gibt diese Hijras, diese Transvestiten in den Städten. Man denkt, man stellt sich Bombay vor und es gibt so eine transvestitische Subkultur oder Karachi, aber in einem Dorf. Und viele wissen ja nicht. Und dann ist man schon erstaunt, dass ein fast komplett muslimisches Dorf diese Frauen, Männer, diese Transvestiten, diese Transen integrieren und leben lassen und ins Dorf reingehen lassen und sogar von ihnen gesegnet werden wollen, weil sie Glück bringen. Das gefällt mir natürlich, weil das auch wieder die Ordnung durcheinander rüttelt, die man sich so vorstellt von diesem Land. Aber ich liebe diese Momente natürlich, diese widersprüchlichen Momente, die einfach nicht aufgehen. Irgendwie, es geht dann nicht so auf, es flutscht dann nicht so durch. Irgendwie denkt man, ja, aber ist das jetzt Pakistan oder hat er das gewollt oder... Aber ich forme es natürlich, wenn ich die Hijras, also die Transvestiten tauchen an einem bestimmten Moment im Film auf. Nicht am Anfang, nicht am Schluss, sondern irgendwo nach meiner Empfindung am richtigen Ort. Also jetzt in der Erzählung, oder? Das ist dann schon nicht zufällig, oder? Sie müssen einen Zweck erfüllen.
Von daher eben kommen wir nochmal zurück, wie Sie Dokumentarfilm machen. Sie sagen, Sie gehen dahin, Sie sind einfach mal mit der Kamera das erste Mal gegangen. Sie gewöhnen sich ein, lernen die Leute kennen, filmen. Sie filmen ja selber. Ja. Aber am Ende erzählen Sie mir eine Geschichte, die Sie erzählen wollen.
Ja, ich komme immer mehr dazu, dieses Erzählende im Dokumentarfilm. Also ich habe nie Themen ins Zentrum gestellt. Nein, eigentlich arbeite ich gegen Themas. Ich mache keine Filme, wo ein Thema im Zentrum ist und den ganzen Film erdrückt. Also ich mache keine Porträts von einer Person. Und die meisten Dokumentarfilme sind Porträts von einer Person, sehr oft. Ich mache keine Porträts und das Thema ist kein Thema. Man weiß nicht genau, um was es geht. Also ich möchte, dass man nicht weiß, um was es geht. Das habe ich gerne. Eben, dann kommt schon, ja, was ist das eigentlich? Eine Erzählung. Ist eine Erzählung in einem Dorf, was das, was ich mein Leben formal bearbeitet, strukturiert. Darum vielleicht auch diese Kapitel im Film, also diese Zwischenkapitel. Ich hatte den Wunsch, ein bisschen literarisch, also, sieht aus wie in einem Buch, diese Kapitelstrukturierung. Ich habe Kapitel gerne und die Kapitelüberschrift in einem Buch habe ich gerne und die Vorgehensweise durch meine Strukturierung jetzt in diesem Film ähnelt vielleicht einer Strukturierung nach Kapiteln in einer literarischen Erzählung.
Sie machen die Kamera Ihrer Filme auch selber. Sie filmen, sind auch Kameramann, nicht nur Regisseur, Autor. Ist das schwieriger, wenn man nicht einfach daneben stehen kann, denn die ganze Szene im Blick haben und dem Kameramann sagen, das hätte ich gern, das noch selber zu machen, diese Personalunion, oder sind Sie freier?
Es kommt darauf an, Jetzt in diesem Dorf, glaube ich, war es gut so, weil wir waren nur zu zweit. Und man kann nicht in ein Haus einfahren, zu dritt, zu viert. Also wir haben Ton und Kamera, alles nur zu zweit gemacht. Und das war genau richtig. Aber ich fühle mich schon freier. Also ich fühle mich am wohlsten, wenn ich die Bilder machen kann. Ich habe natürlich auch schon, der nächste Film ist mit Kameramann. Salonika war auch mit Kamera, jetzt als Beispiel. Der Pizzeria-Film habe ich alleine gemacht. Es ist mehr wie ein Notebook, wenn du die Kamera machst. Es ist ein Notebook und dann du sammelst Erlebnisse und filmst die. Und das sind so sehr persönlich. Und es wäre meine Idealsituation, aber das kann nicht bei jedem Film so sein. Und dann kommt auch dazu, dass natürlich technisch hast du schon alles besser im Griff, wenn mehrere Leute beteiligt sind und ein Mann nur den Ton macht und ein Mann macht die Kamera und jeder konzentriert sich auf seinen Job. Das ist natürlich, wenn der Film ins Kino muss, dann muss das auch sitzen, oder? Aber ich fühle mich am wohlsten. Ich würde es am liebsten alles alleine. Allein. Und das ist wie ein Reisender, der einfach, ein Schriftsteller, der hat es so schön, oder? Der hat ein Buch und reist und schreibt sich was auf und dann tippt er es nochmal schön und strukturiert das Ganze. Aber Film ist halt schon viel komplizierter und ich frage mich, ob der Schriftsteller auch immer so enttäuscht ist wie ein Filmemacher. Weil ein Filmemacher, das Schönste ist die Idee am Anfang. Die Idee, also jetzt bei diesem Film zum Beispiel hat sich dann plötzlich die Idee herauskristallisiert, ja, jetzt mache ich diesen Film. Und dann gibt es so eine Euphorie. Aber alles, was nachher kommt, ist Enttäuschung. Weil es ist nie das, was du ursprünglich in dir im Kopf... Im Film, glaube ich, sind die Einflüsse technisch oder die Leute, es sind so viele Einflüsse, die dann noch Einfluss nehmen, dass von der Ursprungsstimmung, die du irgendwie erfüllt hast im Kopf, in der Seele, dass du immer mehr also Abstriche machen musst. Also das ist mein Empfinden, ist nicht immer so. Aber jede Etappe hat auch Freude. Also das Schneiden ist eine große Freude.
Also sind Sie denn jetzt enttäuscht von dem Film? Weil mir, das kann ich hier in aller Deutlichkeit sagen, ich finde es ein wunderschöner Film. Und auch Ihre Bilder, die Sie eben selber geschossen haben, die sind mir so geblieben, weil sie so fein auch sind. Also die Lyrik, von der Sie gesprochen haben, die finde ich total wieder.
Man kann nicht sagen, ich bin enttäuscht. Das. Aber mein Verhältnis zu den Filmen, die ich gemacht habe, ist schon ein bisschen, ist ein bisschen kompliziert. Ich habe es gemacht und dann möchte ich eigentlich nicht mehr so viel darüber nachdenken. Und ich schaue mir die Filme auch nie an. Weil ich habe gesagt, ich habe Freude am Schneiden. Und die Möglichkeiten beim Schneiden, die Kombination der Elemente, wie ein Puzzle, das nicht aus 2000 Teilen besteht, sondern ein Puzzle mit einer 500.000 Teile, das könnte ewig dauern. Und in meiner Vorstellung könnte das Schneiden ewig dauern. Dann plötzlich sagt mir jemand, du musst das jetzt fertig machen. Und eigentlich möchte ich nicht fertig machen. Und darum sage ich nicht, ich bin enttäuscht, aber ich bin nicht fertig. Und darum kann ich mir die Filme auch nicht anschauen, weil sie sind nicht fertig. Weil es gibt noch andere Möglichkeiten der Kombination zwischen den Elementen. Und es gibt auch Fehler. Und die schaue ich auch nicht gerne an. Aber die Kombinatorik ist unendlich und ich könnte noch viel mehr kombinieren. Aber die Ökonomie erlaubt das natürlich nicht und dann ist dann halt mal fertig. Und so eine kleine Wehmut bleibt und kommt der Film ins Kino und ein paar Leute schauen sich das an. Und wenn die Leute sich nicht gelangweilt haben, also das tönt jetzt ein bisschen so kokett, aber es ist wirklich so. Es ist schwierig zu sagen, es ist ein guter Film oder ein schlechter Film. Man kann vielleicht nur sagen, es ist gelungen oder nicht gelungen. Manchmal gehen die Filme einfach auf. Aber es ist vielleicht nicht mal ein großartiger Film. Ich rede jetzt nicht von diesem Speziellen. Aber ein Film geht einfach manchmal auf, weil die Elemente zusammenpassen.
Ist Mulhapar aufgegangen?
Also für mein Leben, jetzt Filmen und Leben ist bei mir schon ziemlich nahe. Also für mein Leben ist es unglaublich aufgegangen. Es hat mir unglaublich gefallen, da zu sein in diesem Dorf. Und ich habe jetzt noch Kontakte mit den Leuten natürlich, also über Skype, weil ich ihnen dann Computer geschenkt habe und diese Mädchen oder die Familie, jede Familie hat jetzt einen Computer. Wir skypen manchmal. Aber nur noch zum Sagen zu diesem Gast, zu dieser Gastsituation im Dorf und auch zur Brüchigkeit der ich war Gast bis zu einem bestimmten Punkt, aber je mehr ich eindrang ins Dorf, je mehr bin ich fast Mitspieler geworden der Dorfgeometrien. Und es gibt natürlich Dorfgeometrien, die sind mit Feindschaft besetzt. Und ich gehörte dann zu einer Familie mehr als zu einer anderen. Viel länger hätte ich da nicht drehen können. Aber eben auch, ich hätte auch in einem sizilianischen Dorf nicht 3 Monate drehen können ohne Probleme. Auch jetzt nicht. Auch jetzt nicht. Du bist Gast bis zu einem bestimmten Punkt. Die Familie, mit der du zusammen bist, schützt dich. Aber dann löst sich das dann auf. Und dann denkt man, was macht er eigentlich hier? Viel länger hätte ich da nicht drehen können, ohne in die Verstrickungen des Dorfes reinzugeraten. Ja, es war besser, dass es dann fertig war.
Noch eine Frage zum Schluss. Dieser Mann, den Sie filmen, am Anfang und am Schluss mit seiner kleinen Kuhherde, der preist sich lauthals an. Ich bin Junggeselle, ich bin Junggeselle. Hat der eine Frau gefunden jetzt?
Nein, der hat keine Frau gefunden, weil der hat keine Mitgift, der ist ein Knecht und der hat keine Familie. Dass er hinkt, und das ist eigentlich egal. Aber er hat einfach keine Ressourcen und ohne Ressourcen läuft nichts. Und irgendwie hätte ich es schon gerne, wenn man die Leute beim Zuschauen des Films sich fragen, was wird, wenn die Leute sich fragen, was wird aus diesen Mädchen zum Beispiel? Oder dieser Schalk, diese 13-Jährigen, noch nicht Frauen, was wird dann nachher? Es scheint alles noch möglich, aber irgendwie weiß man, wenn man dann ein bisschen weiterdenkt am Schluss, wenn sie weglaufen, was wird aus diesen? Aber das frage ich mich auch bei meiner Tochter.
Das Einzige, was wir wissen, jetzt ist bald Weihnachten und auch in Mulhapar feiern die Christen wieder Weihnachten, wie sie das in ihrem Film gezeigt haben. Die Christen feiern Weihnachten in einem pakistanischen Dorf. Eine Szene aus dem Film Mulhapar von Paolo Poloni. Sie hörten in der Sendung Reflexe ein Gespräch mit dem Zürcher Filmemacher Paolo Poloni. Mein Name ist Brigitte Hering.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.